da ich jetzt nicht noch 8 Minuten stehen möchte und ihm was erzählen möchte, könnte ich zwar, mache ich aber nicht, würde ich jetzt gerne die Lightning Talks Speaker nach oben bitten. Für alle diejenigen, die Lightning Talks nicht kennen, ist quasi eine Art Vortrag, allerdings in 5 Minuten, das heißt kurz und knackig auf den Punkt zu bringen, was man zu sagen hat, hat den Vorteil für uns, wenn wir den Vortrag nicht so gut finden, müssen wir nicht rausrennen, sondern er ist gleich vorbei. Schade ist natürlich immer, wenn man begnadete Redner dabei hat, aber insgesamt ist es immer ein schöner Aufweckmoment, gerade wenn man jetzt auch ein bisschen länger gesessen hat. Von daher bitte einmal die Lightning Talk Speaker, müssten 4 an der Zahl sein, nach vorne, dass die dann quasi nach und nach hier quasi sie nochmal von den Stühlen reißen können. Und dann, genau, entlasse ich Sie danach auch für den ersten Vortragsblock.
Ja, wie wollt ihr... Okay, du hast deinen eigenen Rechner? Ja. Eigener Rechner?
Erstmal den Vortrag wiederfinden. Erklärst du mir noch, wie ich weiterschalte dann?
Ja, natürlich. Wie heißt das? Also 5 und mit den Pfeiltasten.
Okay, also intermodales Routing, in dem Fall jetzt die Kombination von Fahrplanauskunft und Fahrrad- oder Fußgängerrouting. Warum soll man drüber reden? Weil es ja eigentlich doch schon jeder macht, also die Bahn macht das, die Verkehrsverbünde machen das. Und zumindest habe ich hier ein paar Systeme aufgezählt, die behaupten, dass sie intermodales Routing können. Und so ganz gelogen ist das ja auch nicht, weil sie machen tatsächlich dieses Tür-zu-Tür-Routing. Also ich kann da eine Adresse eingeben und sie berechnen den Weg zur ersten Haltestelle und den Weg von der letzten Haltestelle als Fahrrad- oder Fußweg. Aber in meiner Definition ist das kein intermodales Routing, weil dazu müssten sie in der Lage sein, an beliebigen Stellen in der Reisekette individuelle Segmente einzubauen. Und das kann keines dieser Systeme. Also das gibt's einfach für Deutschland nicht. Jetzt ist die Frage, ist das eigentlich wichtig oder ist der Unterschied jetzt nur akademisch? Und die will ich beantworten und dafür habe ich einen Prototyp gebaut. Auf Basis von OpenStreetMap, der intermodal routen kann, allerdings nur in einem beschränkten Gebiet im Rhein-Main-Gebiet. Das ist so dieses Dreieck von Mainz, Darmstadt, Frankfurt in der Gegend. Weil es gibt die Fahrplandaten nicht für Deutschland, ich habe sie quasi abgetippt. Und damit zeige ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele, wo intermodales Routing wichtig wird. Das erste Beispiel geht von Mainz zum Naturschutzgebiet Kühlkopfinsel, da auf dieser Rheinhalbinsel. Und da haben Sie schon den Fall, dass Sie in Groß-Gerau 17 Minuten laufen müssen. Weil in Groß-Gerau die Besonderheit gibt 2 Bahnhöfe und keinen Bus. Und dann müssen Sie einfach laufen. Das heißt, wenn Sie stattdessen die Bahn fragen, wie Sie das machen, dann kriegen Sie die Lösung. Das heißt, Sie fahren über Frankfurt, haben keinen Fußweg, brauchen aber länger. Als nächstes zeige ich Ihnen ein Beispiel, wo es genau umgekehrt ist. Also hier war ja so, dass das Problem dadurch entsteht, dass die Bahnauskunft den Fußweg nicht kennt. Und jetzt kommt ein Beispiel, wo das Problem dadurch entsteht, dass sie den Fußweg kennt. Und da geht es jetzt von Frankfurt in den Darmstädter Süden. Und da bei Darmstadt, die haben Sie eine Regionalbahn und eine Straßenbahn, die parallel verlaufen. Das heißt, Sie müssen irgendwann rüber von der Regionalbahn zur Straßenbahn. In dem Fall hier 8 Minuten Fußweg bei Darmstadt Süd. Fragen wir wieder die Bahn, wie das geht. Kriegen Sie 2 Lösungen. Ich zeige erst die untere, hier mit dem Intercity, die ist korrekt. Also da sollen Sie in Darmstadt mit dem Bus darüber fahren. Macht Sinn. Die erste Lösung hier wird deswegen angezeigt, also obwohl sie länger dauert, weil sie nur einen Umstieg hat. Also wenig Umstiege werden priorisiert. Sie hat deswegen nur einen Umstieg, weil sie hier diesen Fußweg benutzt. Bei Alsbach, das ist einer der wenigen Fußwege, die in der Datenbank als Fahrplanverbindung enthalten sind. Einfach weil da kein Bus fährt. Das heißt, sie sollen jetzt hier 14 Minuten laufen zur Straßenbahn, um sie dann da zu verpassen. Und... Nochmal zur Erinnerung, also dass die Lösung, die wir am Anfang hatten, der Umstieg in Darmstadt Süd da oben, ist ganz genauso weit, da verpassen Sie nichts, wird aber von der Bahn nicht gefunden, weil da oben der Fußweg nicht in der Datenbank ist, weil da ja ein Bus fährt. Das heißt, hier beißt sich die Schlange in den Schwanz, das macht keinen Sinn. Und dann kommt halt so ein Unsinn raus. Das heißt, das waren jetzt einfach Beispiele. Normales Fahrplanrouting. Jetzt kommen wir zur Fahrradmitnahme. Und da wird es natürlich, da wird dieser intermodale Aspekt noch wichtiger. Weil bei Fahrradmitnahme, da haben Sie einmal das Netz wird dünner, ja. Sie haben ja Beschränkungen, wo Sie Fahrrad mitnehmen dürfen. Andererseits wird der Radius größer, was für Bahnhöfe Sie verbinden können. Und wenn Sie so ein Beispiel anschauen von Rüsselsheim nach Königstein, dann kriegen Sie solche Lösungen, wo Sie in der Mitte nochmal einen Radtour haben. Also Sie können das auch ganz klassisch machen über Frankfurt, dann dauert es aber länger. Das ist nicht immer so eindeutig. Hier ist ein anderer Fall von Rüsselsheim nach Langen. Und in dem Fall, jetzt rechnet mein Prototyp die ganz klassische Lösung aus über Frankfurt. Obwohl ja da klar ist, dass man abkürzen kann und schneller ist als die S-Bahn. Das stimmt auch, man ist auch schneller wie die S-Bahn. Und wenn ich jetzt hier die Konfiguration ein bisschen ändere und da noch einen Schubs gebe, dann kommt auch die Abkürzung raus von Frankfurt Stadion nach Neu-Isenburg. Aber man ist halt nicht so viel schneller, dass man wirklich die frühere S-Bahn erwischt. Das heißt, die Gesamtreisezeit ist dieselbe. Und in dem Fall war jetzt die Default-Lösung die klassische Lösung. Das heißt aber, die Erkenntnis, die man jetzt daraus gewinnt, ist, im intermodalen Routing ist der Bewegungsdrang ein Parameter. Also man kann einstellen, will ich mich bewegen oder nicht. Und das funktioniert natürlich auch zu Fuß. Und das definiert dann einen ganz neuen Anwendungsfall. Das heißt, man kann eine Fahrplanauskunft bauen und fragen, gib mir eine Verbindung mit dem möglichst hohen Bewegungsanteil, der aber keine längere Reisezeit hat oder nur geringfügig länger. Und das könnte man quasi das Fitness-Routing nennen oder irgendwie. Und das ist ein Anwendungsfall, den kann ich nur machen, wenn ich echt intermodal routen kann. Genau, und damit bin ich auch schon fertig. Lasse mich mit dem Fazit alleine und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Okay, hallo. Eigentlich will ich Ihnen nur einen ganz einfachen Unterschied zeigen. Und zwar den Unterschied zwischen einem Taschenmesser oder Taschenmessern und Zahnstochern. Ein Taschenmesser ist ein Multifunktionswerkzeug. Relativ kompliziert, aber für unheimlich viele Zwecke anwendbar. Muss bei jedem allerdings so ein bisschen Einschränkungen hinnehmen. Ein Zahnstocher dagegen ist ein Spezialwerkzeug. Er ist sehr einfach. Eigentlich nur für einen einzigen Anwendungszweck geeignet, aber für diesen eigenen Anwendungszweck, Essensreste aus den Zähnen zu bekommen, ist es viel besser geeignet als dieses komplizierte Taschenmesser. Okay, was hat das jetzt mit OpenStreetMaps zu tun? Nun, diesen Effekt sehe ich bei der OpenStreetMaps-Renderinfrastruktur. Um zu erklären, warum, muss ich die kurz zeigen. Wenn ich mit OpenStreetMaps-Daten Karten rendern will, brauche ich dafür zunächst die Input-Daten, die ich bei OpenStreetMaps runterladen kann. Entweder einen kompletten Planet-Dump oder verschiedene Auszüge. Und diese Daten werden in eine PostGIS-Datenbank geschrieben. Das muss ich erstmal tun. Und anschließend kann ich Karten rendern. Und zwar, indem aus dieser Datenbank Daten als Vektordaten ausgelesen werden, jeweils für das Rechteck der Welt, für das ich eine Karte erstellen will. Und daraus wird dann das tatsächliche Bild berechnet. Und das Problem, was ich in dieser Infrastruktur, so wie sie derzeit funktioniert, sehe, ist, dass einige Teile sehr, sehr langsam sind. Der ursprüngliche Import der Daten kann je nach Serverhardware schon mal 3 volle Tage dauern. Das Einspielen von Updates ist teilweise so langsam, dass Menschen, die Community bei OpenStreetMap Daten schneller hinzufügen, als die in diese Render-Server-Datenbank übertragen werden können. Und auch das Auslesen von dieser Vektorgeometrie kann teilweise für einige Datenbereiche schon mal ein paar Minuten dauern. Und das scheint mir alles zu langsam, das möchte ich ändern. Und der Grund, den ich sehe, warum das Ganze zu langsam ist, ist, weil Postgres ein Taschenmesser ist. Postgres ist ein Multifunktionswerkzeug, für unheimlich viele Zwecke anwendbar, aber es kann nicht spezialisiert einen besonders gut machen. Darum ist meine Meinung, langfristig sollten wir aus dieser Infrastruktur dieses Element entfernen. Wir sollten sehen, dass wir einen Datenspeicher bekommen, der ohne Postgres auskommt und der stattdessen auf ein Spezialwerkzeug setzt, was für diesen Anwendungszweck angepasst ist. Und die Frage ist, was könnte dieses Spezialwerkzeug sein? Wie könnte es aussehen? Meine Idee dafür ist im Prinzip das. Im Prinzip direkt die Datenrechtecke, so, in denen wir auch die Daten abrufen. Allerdings nicht exakt die gleichen Kacheln, die gleiche Größe, wie sie tatsächlich als Karten gerendert werden. Das wären einfach viel zu viele, sondern stattdessen Kacheln mit adaptiver Größe, sodass sie alle ungefähr den gleichen Dateninhalt haben. Dass in Weltregionen, wo in OpenStreetMap mehr Daten vorliegen, dort die Kacheln entsprechend kleiner sind, ansonsten entsprechend größer. Okay. Und hier ist zum Beispiel, wie das Ganze aussehen könnte. Das ist einfach mal prototypisch die Welt aufgekachelt nach dem aktuellen Datenbestand in OpenStreetMap. Das ist die Theorie. Theorie ist immer schön und gut, aber um zu wissen, ob das Ganze funktioniert, muss es implementiert werden. Und das habe ich inzwischen prototypisch getan. Ich nenne diese Software Cohorts für Chunk Organized OSM Render Data Storage und sie funktioniert inzwischen so weit, dass man damit tatsächlich auf Basis von OpenStreetMap Daten Karten rendern kann, ohne dass man dafür noch einen Postgres Server im Hintergrund braucht. Und das Ganze ist jetzt auch im Prototyp-Stadium schon wesentlich schneller als die PostGIS Postgres Datenbank. Okay. Wozu nun das Ganze? Was bringt uns als Community, als Anwender eine schnellere Render-Server? Und das ist zum einen die höhere Datenaktualität. Es geht einfach viel schneller von dem Zeitpunkt, wo ich Daten bei OpenStreetMap beitrage, zu dem Zeitpunkt, wo diese Daten tatsächlich auf der Karte sichtbar sind. Das ist ein offizieller Fortschritt. Aber mindestens ebenso wichtig finde ich, dass je besser die Render-Performance dieser Server ist, desto geringer sind die Hardware-Anforderungen an die Server. Desto kleinere, desto billigere Server kann ich mir leisten, um für mich, für meine Organisation, auch für meinen Verein, einen eigenen OpenStreetMap-Server, Render-Server hinzustellen, eigene Karten zu erzeugen, eigene Kartenstile zu benutzen. Sodass das ein zentraler Punkt ist, um die Verbreitung von OpenStreetMap zu fördern. Und letztendlich kann diese Software als Basis dienen, um Hochperformance-Rendering zu machen und das Ganze sogar zu clustern, also mehr Render-Server zu beteiligen. Okay. Dann habe ich gesagt, ich habe das Ganze bisher nur als Prototyp implementiert. Was bedeutet das? Was schon funktioniert, ist, die OpenStreetMap-Daten zu importieren. Und das dauert jetzt auf dem Rechner, wo das mit der alten Infrastruktur 3 Tage dauert, auch nur noch 5 bis 6 Stunden. Was auch schon geht, ist aus diesen Daten dann OpenStreetMap Ways, also Linienzüge oder einfache Flächen zu rendern, auf der Karte darzustellen, mithilfe von einem eigenen Mapnik-Plugin. Was definitiv noch fehlt, bis das Ganze richtig nützlich ist, sind Points of Interest, also Datenpunkte und OpenStreetMap Relationen. Dann muss das Einspielen von Aktualisierung noch implementiert werden und ein sehr wichtiges Feature für die Performance sind dann noch Detailstufen. Das heißt, für gröbere Kartenregionen auch weniger detaillierte Daten zurückzugeben. Das Ganze ist technisch kein Problem. Die Schwierigkeit, die ich gerade dabei habe, ist im Prinzip eine sehr mondäne. Mir fehlt gerade die Zeit dazu, beziehungsweise das Geld, um die Zeit zu nehmen, um das Ganze zu implementieren. Und deswegen bin ich gerade auf der Suche nach Sponsoren für dieses Projekt. Vielen Dank.
Ein Shell-Skript. Das nennt sich Big Data. Was ist Big Data? Big Data, der Begriff Big Data wird für jegliche Art der Datenverarbeitung verwendet, selbst wenn die Daten weder groß noch komplex sind oder sich schnell ändern und mit herkömmlichen Techniken problemlos verarbeitet werden können. Die zunehmende Aufweichung des Begriffs führt dazu, dass er zunehmend ein aussageloser Marketingbegriff wird und vielen Prognosen zufolge innerhalb der nächsten Jahre eine starke Abwertung erfahren wird. Das ist das sogenannte Tal der Enttäuschungen im Hypezyklus. Ich wollte Sie noch einmal, bevor der Hypezyklus irgendwie zusammengebrochen ist, mit Big Data bombardieren. Was ist denn Big Data? Eine geografische Perspektive. Big Data sind erstmal große Worte. Und wie geht das überhaupt, das Big Data? Wissen Sie das, wie Big Data funktioniert? Wofür ist das gut? Klar, wissen Sie, mit einem Schieberegler. Wo Sie also bisher SQL-Kommandos schreiben mussten, wochenlang prozessiert haben, Riesenrechner bedient haben, da haben Sie jetzt eine HTML- und JavaScript-Frontend mit dem Schieberegler. Und wenn Sie den verschieben, dann ändern sich die Daten aktuell auf dem Bildschirm. Sie sehen sofort, wo gerade Ihr Geschäft klemmt und wo gerade Schwierigkeiten sind. Das ist Big Data. Das ist total cool. Dafür brauchen Sie unglaublich tolle Software und Sie brauchen noch viel mehr Hardware. Aber danach sind Sie auf jeden Fall glücklich. Das Ganze läuft massiv parallel und massiv teuer. Also ehrlich mal, was geht uns das jetzt genau an? Schauen wir mal, wer es macht. Amazon, Facebook, Google, der große Hadronenspeicherring. Wissen Sie, was das ist? Da suchen Sie das Gottespartikel. Das sind die, die große Daten machen. Klimaforscher machen das schon seit Jahrzehnten. Und eigentlich machen das alle, wie wir ja gerade gesehen haben, auch wenn man es mit herkömmlicher Technologie macht. Wenn man Big Data dran schreibt, dann ist es ein Hype und dann ist es super. So, und was ist jetzt da fast allen gemein? Und das ist mir irgendwie die längste Weile nicht klar gewesen und das ist ein bisschen peinlich. Die Lage im Raum, die Location, das ist diesen Daten gleich. Da haben Sie Sensoren, Sie haben RFIDs, Sie haben Smartphones, Sie wissen, wo die Leute twittern, Sie wissen, wo die Leute ins Café gehen und wo sie, naja, und so weiter. Ach, Sie an, die brauchen also unsere Daten, also unsere jetzt, die wir hier sitzen. Das ist doch eigentlich mal ziemlich cool. Na, dann geben wir sie Ihnen doch. Und Open Geodata ist nämlich der Rohstoff, um Big Data überhaupt erst sinnvoll zu machen. Vielen Dank.
Ich glaube, ich krieg's hin.
Hallo, ich bin Mila, ich bin von Code for Münster. Code for Münster ist eine Organisation, die offene Daten nutzen will und positive Beispiele schaffen will. Code for Münster arbeitet mit offenen Daten und Code for Münster gehört zum Netzwerk Code for Germany, welches inzwischen sehr groß geworden ist. Inzwischen sind wir in ganz Deutschland vertreten. Wir haben über 18 sogenannte OK Labs, Open Knowledge Labs, die in ganz Deutschland an offenen Daten, mit offenen Daten arbeiten, um Beispiele zu schaffen, was man mit offenen Daten machen kann und helfen, die Städte in Deutschland transparenter zu machen. Wir haben letztes Jahr im Februar gestartet zum internationalen Open Data Day, auch hier in Münster. Und seitdem sind über 250 Meetups haben stattgefunden in ganz Deutschland und über, irgendwer hat es mal ausgerechnet, 10.000 Programmierstunden an Stunden, die wir reingesetzt haben, um mit offenen Daten zu arbeiten. Ich will noch kurz ganz klar kleine Beispiele aus den verschiedenen Städten vorzeigen. Hier haben wir ein Beispiel aus Hamburg. Da geht es um Spielplatzwüsten. Wo in Hamburg sind viele Spielplätze, wo in Hamburg sind wenig Spielplätze und das schön visualisiert auf einer Karte. Oder ganz aktuell aus Heilbronn. Wie ist denn die Qualität des Leitungswassers? Und das hat sehr viel Presse erfahren und immer mehr Städte wollen dort aufgeführt werden, damit die Leute sehen können, wie ist denn eigentlich die Qualität meines Leitungswassers vor Ort. Auch sehr aktuell, ich weiß nicht, ob jemand das erkennt, das ist Berlin, das ist der Flughafen Tempelhof. Dort gab es ja die Überlegung, Wohngebäude zu bauen oder allgemein den Flughafen ein bisschen umzugestalten. Und da hat das OK Lab Berlin eine Visualisierung gemacht für in der 3D-Animation, wo man genau sehen kann und sich vorstellen kann, wie das Ganze denn umgesetzt werden könnte. Hat auch einen Preis bekommen in Zusammenarbeit mit der Berliner Morgenpost. Oder hier ein Beispiel aus Ulm. die Kita-Plätze oder halt freie Kita-Plätze in der Stadt visualisiert haben. Das Ganze haben wir auch hier in Münster gemacht. Wir haben zur Wahl letzten Jahres eine Live-Karte und die Gewinne der entsprechenden Stadtbezirke. Wie man sieht, Münster ist schwarz. Wer es noch nicht wusste, willkommen. Ja, dazu haben wir die Wahlprogramme der einzelnen Parteien hier in Münster verglichen mit einer Wahlprogrammmatrix. Da kann man einzelne Abschnitte des Wahlprogramms markieren und dann werden andere Teile anderer Wahlprogramme markiert, die ähnlich sind. Sehr spannendes Projekt, kann man auch sehr gut für andere Städte umsetzen. Daran wird auch gearbeitet. Dann haben wir auch den Haushalt der Stadt Münster von 2009 bis 2013 und den auf die Plattform offenerhaushalt.de gestellt. Wer sich das gerne mal angucken will, da sind noch mehr Städte und Kommunen und Länder dabei. Sehr interessante Sache. Dann sehr viel schönes GeoJSON. Wir haben die Parkleit-Webseite der Stadt Münster genommen, haben sie gescraped und daraus die Daten rausgeholt und stellen sie jetzt über eine API zur Verfügung. Und daraus können neue Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel eine mobilfähige Parkleitkarte, die auch mit TurfJS sich das nächste freie Parkhaus für sich findet. Oder halt auch die Bürgerbüro-API, wiederum das Bürgerbüro Mitte hat die Daten für die Wartezeiten, das Ganze halt gescraped und als API zur Verfügung gestellt. Wie organisieren wir uns? Hier in Münster veranstalten wir Hacknights jeden Mittwoch, 18.30 Uhr, aktuell noch im Dreiklang. Wer Bock hat, kommt gerne vorbei. Wir arbeiten an offenen Daten und freuen uns über jeden, der kommt. Und wir veranstalten Open Data Nights, wo wir darüber sprechen und überlegen, was wir besser machen können. Und heute ist zum Beispiel auch eine, heute ist nämlich der zweite Mittwoch im Monat, 17.30 Uhr hier auf der Foskis in Raum S6. Danke.